Sie hören heute den zweiten Teil der Live-Aufnahme der Predigt über 1. Könige 17, die Verse 1 bis 24.
Wir kommen zu unserer heutigen Textlesung. Und zwar lesen wir aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 17, die Verse 1 bis 24. 1. Könige 17, 1 bis 24. Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verberg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Amen. Als Elia ihr dann sagte, sie soll ihm auch Brot bringen, da sagte sie, Vers 12, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes. Wir sind hier im fremden Land der Sidonier. Und sie sagt dem Elia, so wahr der Herr dein Gott lebt. Die Witwe erkannte Elia als einen, der dem Gott Israels anhangt und nachfolgt. Das war sichtbar für die Witwe. Die Witwe erkannte ihn als einen Israeliten und erkannte ihn als einen, der im Auftrag Gottes unterwegs war. Sie nahm Bezug auf der Herr, dein Gott. Elia war als Nachfolger Gottes sichtbar und bekannt. Erkennbar. Sind wir erkennbar als Nachfolger Jesu Christi? Sieht man uns an, dass wir Jesus nachfolgen? Sieht man es unserem Gesicht an, dass wir uns freuen im Herrn, dass wir diesen Frieden ausstrahlen, wie ein Elia? Ein Christ ist als solcher erkennbar, auch für die Umgebung. Denn Jesus Christus macht unser Leben neu. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Also als Christ sind wir erkennbar in der Welt. Die Frau, die Witwe von Sarpat, sie nahm Bezug auf Gott. So wahr der Herr, dein Gott lebt. Und zeigte damit aber auch ganz klar, es ist dein Gott. Ich habe ihn noch nicht erlebt. Und das ist es, was sie in der folgenden Zeit machen wird. Nämlich persönlich erleben, wie der Herr, der lebendige Gott, auch ihr Gott wird. Auch zu ihr spricht, auch ihr Leben verändert, auch sie versorgt, auch in ihrer Familie das Leben schenkt. In diesem Moment hatte sie ihn noch nicht erlebt und gab das aber auch zu. Es ist der Herr, dein Gott. Gottes Wille ist es auch für uns, dass Menschen um uns herum nicht einfach nur was von Gott hören, sondern persönlich erleben können, dass wir persönlich bezeugen können, ja, Jesus Christus ist mein Herr, mein persönlicher Herr. Nicht einfach vom Hören sagen, sondern der mich erlöst hat, der, dem ich von Herzen nachfolgen will. Sie sagte dem Elia, was ihr fehlt. Ich habe nur noch ein wenig Öl, nur noch ein wenig Mehl und bin hoffnungslos. Sehe keinen Ausweg, keine Hoffnung. Ich backe jetzt das für uns und dann sterbe ich. Sterben wir. Die Voraussetzung, dass diese Witwe Gottes Wirken erleben konnte, war, dass sie bereit war, die Offenheit hatte, auch zuzugeben, was ihr fehlt. Hier ist ein Hindernis bei vielen Menschen, auch in der heutigen Zeit. Warum kann Gottes Wirken teilweise nicht mehr erlebt werden, Gottes Eingreifen nicht persönlich erfahren werden? Weil man immer noch eine schöne Fassade aufstellt. Weil man immer noch schön sich zum Beispiel doch etwas fromm zeigt oder zeigt, es ist doch alles in Ordnung. Und die persönliche Lehre nicht eingesteht, nicht zugibt, dass man nicht mehr weiterkommt, dass man eigentlich hoffnungslos ist, dass es eigentlich keinen Ausweg gibt. Die Witwe von Sarpat, sie war bereit dafür, bereit zuzugeben, wie es in ihrem Leben wirklich aussieht, ohne Fassade, ohne Beschönigung, ohne Schönfärberei, zuzugeben, ich bin hoffnungslos, ich sehe nur noch den Tod. Ich sehe keinen Lebensziel, keinen Lebenssinn, habe keine Lebenskraft und keine Lebensmöglichkeiten mehr. Und sie gab das zu. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast, doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Und dann die Verheißung, dass das Öl im Krug es da nicht mangeln soll und das Mehl im Topf nicht verzehrt werden soll, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Elia sagte ihr zuerst, fürchte dich nicht. Als zweites, mach's, handle, aber zuerst für mich als Diener Gottes. Und als drittes, die Verheißung, Gott wird dich versorgen. Das ist es auch, was der Herr, wir sehen das wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch, immer wieder uns zeigt. Zuallererst, nicht sich fürchten in einer Situation. Weg mit der Furcht, weg mit dem Sorgen, weg mit der Hoffnungslosigkeit. Nicht sich fürchten. Es gibt so viele Gründe, warum wir uns fürchten können. Ohne Zahl. Aber nicht sich fürchten. Sondern handeln. Mach dich auf. Handle. Aber wie sollen wir handeln? Wonach sollen wir zuerst trachten? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen, sagt Jesus Christus. Wir sollen handeln, wir sollen aktiv sein, nicht resignieren, nicht einfach warten, bis sich die Situation ändert, warten, bis etwas geschieht, sondern handeln und uns einsetzen, aber zuerst für Gottes Reich. Zuerst zur Ehre Gottes. Und dann können wir erleben, wie der Herr versorgt, wie er eingreift, wie er hilft. Dieser Vers, genau diese Geschichte und eine solche Geschichte und andere mehr werden häufig missbraucht für Fundraising in der heutigen Zeit. Man kann das wunderbar brauchen. Zum Beispiel als Organisation, als Werk, als Gemeinde gesehen. Also zuerst, hier, da musste sie zuerst dem Elia geben. Hä? Zuerst spendet ihr schön, brav, und dann werdet ihr mit Segen in Fülle, hundertfachem Segen, überflutet. Wie ich dasselbe gehört habe, mal in den USA von einem Verkündiger, gebt gerade jetzt in der Schwierigkeit, in der Finanzkrise, gebt $100 und Gott wird euch hundertfach segnen. Es hatte funktioniert, der erste Teil. Die Leute haben $100 oder meistens auch mehr gegeben. Das ist Missbrauch des Wortes Gottes. Das ist Geldmacherei. Unter Christen, in Kirchen, Gemeinden und Werken gibt es viele Geldmacher. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Das ist dem Wort Gottes Gewalt angetan. Warum? Warum konnte Elia das sagen? Damit er sich seinen neuen Mercedes leisten konnte? Damit er sich seine Villa bauen konnte? Damit er dick essen gehen konnte? Irgendwo? Damit er ein bedeutend höheres Gehalt bekam als die Witwe? Nein. Was hatte Elia vorher gemacht? Er lebte von Raben, die ihn versorgten. Und hier, er war bereit, den Gehorsamsschritt zu tun und zu einer Witwe zu gehen, auf das Wort Gottes hin. Elia strebte nicht nach äußerem Reichtum. Er wollte nicht Geld machen damit. Und er machte auch keine leeren Versprechungen der Witwe. Er konnte mit vollem Recht und auch authentisch die Witwe dazu auffordern, weil er mit seinem Leben bewies, dass er zu einer völligen Hingabe bereit war. Und das ist wichtig für uns alle auch. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, auf jeden Fall. Aber schauen wir gut hin, wo ist Reich Gottes? Reich Gottes ist nicht dort, wo sich Menschen im Namen, scheinbar im Namen Gottes bereichern. Sondern Reich Gottes ist dort, wo Menschen bereit sind wie Elia, ganz dem Herrn nachzufolgen, auch wenn es an einen Bach geht, auch wenn es zu einer Witwe geht. Alleine wie Elia. Elia hatte nicht eine ganze Gefolgschaft. Er musste nicht ganze Hotels buchen, wenn er kam. Er war allein. Reich Gottes geschieht häufig nicht in großen Massen und mit viel Brimborium, sondern Reich Gottes ist dort, wo Menschen ganz Ja zu Jesus sagen. so wie Jesus das selber uns vorgelebt hatte. Jesus sagte von sich selber, dass er nicht einmal einen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann. Sie hatten nicht einmal das Geld, um die Kopfsteuer zu bezahlen. Aber haben erlebt, wie der Herr, wie Gott im richtigen Moment eingegriffen hat, der Fisch, wo die Münze drin war. Der Herr versorgt. Er will aber unser Vertrauen ganz. Das ist für uns Aufforderung als Menschen, die ihm dienen wollen und unterwegs sind, im Auftrag Gottes, in einer Aufgabe. Das ist aber auch wichtig, wenn wir vielleicht in der Position oder auf der Seite einer Witwe sind. In dem Sinn, wo setzen wir uns ein? Wo geben wir? Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Aber Achtung, schauen wir gut hin, wo ist wirklich Reich Gottes? Reich Gottes ist dort, wo wirklich Jesus Christus geehrt wird. Wo es nicht um Eigeninteressen geht, um Ehre und Ruhm, um Macht und Einfluss, um Geld und Besitz, sondern wo ein Elia mit dem guten Beispiel vorangeht und ganz vertraut. Elia verhieß der Witwe nicht Segen in Fülle, sondern er verhieß, dass das Öl nicht verzehrt, das Mehl nicht ausgeht. Er verhieß der Witwe, Gott wird sorgen. Es wird genug geben, aber nicht, hey, und jetzt können wir dann schlemmen zu dritt. Jetzt können wir dann Luxus pur haben. Hier und da werden auch Spenden gegeben mit der Absicht, dann segnet mich der Herr umso mehr und es geht mir nachher besser. Ich habe nachher mehr. Das ist eine falsche Motivation zum Spenden, eine falsche Motivation, sich für den Herrn einzusetzen oder etwas zu tun für den Herrn. Das ist Egoismus pur. Denn dann denken wir ja nur, wenn ich etwas gebe, dann gibt mir der Herr umso mehr. Ein gutes Geschäft. Ich investiere etwas und bekomme viel mehr zurück an materiellen Dingen. Das ist kalkuliert, berechnet. Dann geht es nicht mehr um den Herrn und seine Ehre, sondern um unser eigenes Wohlergehen. Das kann in materieller Hinsicht so sein. Das kann aber auch sein, zum Beispiel, ich investiere diese Zeit für den Herrn, dafür habe ich dann viel bessere Gesundheit. Dafür nimmt der Herr mir hoffentlich die Schmerzen weg. Wir wollen nicht handeln. Und das ist nicht nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten. Nicht aus Liebe und Dankbarkeit dem Herrn uns zur Verfügung stellen, sondern das ist kalkuliert. Das ist Eigenwille. Das gefällt dem Herrn nicht. Und es kann zwar durchaus gewissen äußeren Reichtum geben, es gibt verschiedene solche Beispiele, aber der wirkliche Segen Gottes fehlt. Der Segen Gottes, wo der Herr bestätigt, auch mit geistlichem Segen, der fehlt. Elia wollte nicht reich werden, sondern er wollte dem Herrn dienen. Die Witwe hat nicht kalkuliert, ich habe dann nachher viel mehr, sondern sie handelt im Vertrauen darauf, der Herr sorgt. Der Herr versorgt mich.
Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das Höchste Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr, dir dienen mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Dich kennen mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr.
Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Hingehen und tun, einmal mehr auch hier. Und sie erlebte, dass sie keinen Mangel hatten. Aber sie konnte auch kein Geschäft daraus machen. Sie konnte nicht mit diesem Erlebnis des Segens Geschäft machen. Stellt euch vor, man hätte doch kalkulieren können, okay, also das Mehl hört nicht auf und das Öl versiegt nicht, wenn ich da was rausnehme. Also nehme ich möglichst viel raus, backe Brötchen, verkaufe die in der Gegend. Ich kann erst recht noch einen höheren Preis verlangen, weil im Moment ist das Brot ja sehr rar. Da kommt Kohle in die Kasse. Elia und auch die Witwe, sie machten nicht aus dem Segen Gottes ein Geschäft. Das ist eine große Gefahr heute, aber nicht erst heute. Wir sehen das auch schon zur Zeit des Apostels Paulus, wo aus dem Evangelium ein Geschäft gemacht wurde. Wo Menschen das Evangelium missbrauchten, um entweder Geld zu verdienen oder viel Geld anzuhäufen durch Spenden und so weiter. Das gefällt dem Herrn nicht. Das ist nicht Gottes Wille, das entspricht nicht dem Evangelium. Wie schnell ist da der Schritt zur Irrlehre gemacht? Und wo sich der Herr nicht dazu stellen kann. Sie haben aber auch nicht damit geprahlt. Wir lesen nirgends, dass jetzt die Witwe in der ganzen Nachbarschaft erzählt hat, schaut, wie der Herr mich gesegnet hat. Mein Topf geht nicht aus. Mein Krug ist immer noch da. Schaut, wie mich der Herr segnet. Ihr, die ihr mich als Witwe immer etwas schräg angeschaut habt, das seht ihr jetzt, wie ich vom Herrn gesegnet bin. Nein, auch nichts von dem. Sie prahlte nicht mit dem Versorgtwerden. Und warum nicht? Wir sehen das gerade in der dritten Geschichte, die wir kurz miteinander anschauen wollen. Denn sie erlebte die Bestätigung Gottes, wie der Herr sie versorgte, wie sie keinen Mangel haben musste. Aber es kam auch eine neue Schwierigkeit, nämlich der Sohn wurde krank. Und die Witwe sagte dann, und sie sprach zu Elia, was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Warum bildete sie sich nichts ein auf den Segen Gottes? Weil sie genau wusste und erkannte, ich bin sündig. Sie erkannte ihre Sünde und ihre Unvollkommenheit. Es wird uns nicht beschrieben, dass sie hier jetzt eine große Sünde gemacht hätte, in dieser Zeit, wo Elia da war. Aber wir begegnen hier einem Menschen, dessen Vergangenheit noch nicht bereinigt war. Einem Menschen, der sich seiner Sünde bewusst war und dennoch in seiner Vergangenheit festsaß. Und obschon sie Gottes Wirken erlebt hatte, obschon sie sein Versorgen erlebt hatte, Gottes Segnungen erlebt hatte, das Leben in Gott, dass er neues Leben schafft, das hatte sie noch nicht erlebt. Sie war noch immer belastet von ihrer Sünde. Und sie erkannte genau auch den Zusammenhang. Die Sünde führt zum Tod. Wie reagierte sie darauf? Sie hätte ja auch anders reagieren können. Sie hätte sagen können, ja, aber Elia, ich habe doch dem Wort Gottes vertraut. Ich habe dir gebacken. Ich habe mich für dich eingesetzt. Ich habe dir ein Zimmer gegeben. ich habe mich jetzt wirklich vorbildlich verhalten und jetzt wird trotzdem mein Sohn krank und stirbt sogar. Ich habe das und das und das geleistet. Ich habe den Glaubensschritt getan und jetzt wird mein Sohn krank. Warum das? Sie stützte sich nicht auf ihre Werke. Sie stützte sich nicht auf ihren Verdienst. Sie stützte sich nicht auf das, was sie schon alles getan hatte. Sondern sie erkannte, ich kann mit meinem Leben vor Gott nicht bestehen. Das ist die Grundlage, dass Gott eingreifen kann in deinem Leben. Das ist die Grundlage, dass Jesus Christus, neutestamentlich gesprochen, dass Jesus Christus mit seiner Auferstehungskraft ein Leben, eine Familie erfüllen und verändern kann. Sie stützte sich nicht auf sich selbst, nicht auf ihren Glauben, nicht auf ihre Tradition, nicht auf ihre Werke, sondern erkannte ihre Sünde. Und bekannte die auch. Sagte dem Elia, ich bin sündig. Und Elia, was tat er? Er trat für die Witwe ein, vor Gott. Elia wird so zu einem Vorläufer und Beispiel für Jesus Christus selber. Er sagte nicht der Witwe, ja, halb so schlimm, alle machen Fehler, alle sind etwas sündig, ja, ist nicht so schlimm. Er stellte die Sünde der Witwe nicht in Abrede. Aber er trat für die Witwe ein. Er tat Fürsprache für sie vor Gott. Und er legte sich dreimal auf das Kind und rief den Herrn an und sprach, Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Wie Elia hier Fürsprache tat für die Witwe und für dieses Kind. Und damit Gottes Eingreifen erflehte, noch viel mehr tut Jesus Christus Fürsprache für uns. Und sein Einsatz dafür, sein Leben. Er sagt nicht, ja, ja, deine Fehler, deine Sünden sind halb so schlimm. Nein, aber er sagt, ich habe für deine Fehler am Kreuz bezahlt. Für deine Sünde mein Blut vergossen. Mich ganz eingesetzt. Hebräerbrief, der uns zeigt, er ist der hohe Priester, er ist der Fürsprecher für uns vor dem himmlischen Vater. Er vertritt uns. Er tritt für uns ein. Nicht, weil wir perfekt sind, sondern weil wir begnadigt sind. Nicht, weil wir so gute Werke tun, sondern weil Jesus Christus das Erlösungswerk für uns getan hat. Und in ihm haben wir das Leben. In ihm erleben wir, wie er alles neu macht. Wie er auch eine verfahrene, auswegslose Situation verändern kann. Und am Schluss bezeugte die Witwe, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Sie hat es vorher gehört. Sie hatte es auch schon Segen Gottes erlebt, natürlich. Aber nun erkennt sie es ganz persönlich und hat ganz persönlich erfahren, wie Gott das Leben schenkt. Wie wichtig auch für uns, dass sie ganz persönlich erfahren, Jesus Christus ist mein Erlöser, der mir das neue Leben schenkt, der sich ganz für mich eingesetzt hat. Was ist wichtig, dass dem vorausgeht? Wie hier bei der Witwe. Die Erkenntnis, meine Sünde bringt den Tod. Meine Sünde führt ins Verderben. Aber die Gnade Gottes, die Gnade in Jesus Christus schenkt das Leben. Elia, er setzte sich ganz für die Witwe ein. Es heißt hier, dass er dreimal sich aufs Kind legte und rief den Herrn an. Nicht nur einmal. Nach einem Mal passierte noch nichts. Auch nach dem zweiten Mal passierte noch nichts. Er tat es dreimal. Und der Herr erhörte die Stimme Elias. Und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. Und Elia brachte ihn seiner Mutter zurück und sagte, siehe da, dein Sohn lebt. Elia tat Fürbitte für dieses Kind und auch für seine Mutter. Er tat Fürbitte nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Er hielt an am Gebet. Er gab nicht vorschnell auf. Nach einem Mal hatte der Herr noch nicht erhört. Aber nach dem dritten Mal erhörte Gott. Wir sehen das verschiedene Male in der Bibel auch. Gott will erbeten sein. Er möchte, dass wir in der Fürbitte treu sind. Treu Fürbitte tun. Treu beten. Und nicht mutlos werden oder die Flinte ins Korn werfen, wenn eine Gebetserhörung nicht sofort da ist. Sondern anhalten am Gebet.
Wir müssen
Wir haben fünf Punkte in unserem heutigen Text miteinander behandelt, ohne dass wir es gemerkt haben, waren es fünf Punkte, die wir so nochmals zusammenfassen wollen. Fünf Punkte wie fünf Finger, die wir uns gut merken können. Als erstes ist wichtig, dass wir auf das Wort Gottes hören. Gottes Wort hören, das heißt in der Bibel lesen und mit dem Wort Gottes beschäftigen. Als zweites, dass wir nach Gottes Wort handeln. Wenn der Herr zu uns spricht, nicht sitzen bleiben, nicht trotzdem unseren Weg in unsere eigene Richtung weitergehen, sondern nach Gottes Wort handeln. Dort, wo der Herr zu uns spricht und uns zeigt, da sollst du dein Leben verändern, da will ich dir eine neue Richtung vorgeben, dort will ich dich prägen und umformen, dass wir dazu bereit sind, nach Gottes Wort handeln, Gottes Wort gehorchen und tun. Als dritter Punkt, dass wir unserem Herrn Jesus Christus, dass wir dem lebendigen Gott auch wirklich vertrauen. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. In der Zeit und Gesellschaft, wo wir leben, aber vielleicht auch ganz persönlich. In der Zeit und Gesellschaft, wo Elia war mit der Dürre, aber auch ganz persönlich. Der Bach versiegte, das Kind der Witwe starb. Es gibt Schwierigkeiten. Aber wir wollen dem Herrn Jesus Christus vertrauen. Er führt uns zum Ziel. Und wenn er sagt, dass er bei uns ist, dann gilt das. Wenn er sagt, dass nichts und niemand uns aus seiner Hand reißen kann, dann gilt das. Wir wollen ihm vertrauen. Jesus Christus sendet uns. So wie Gott den Elia gesandt hat. Er hat ihn gesandt zum Reden. Er hat ihn gesandt nachher an den Bach Krit. Er hat ihn gesandt zur Witwe von Zarpat. Er hat ihn später gesandt zum Karmel. Der Herr sendet auch uns. Er sendet uns als Botschafter des Evangeliums in diese Welt hinaus. Er will, dass wir die Botschaft des Friedens, der Liebe, der Versöhnung, der Vergebung, aber auch des Gerichtes, wenn wir Gott ablehnen, dass wir diese Botschaft hinaustragen und den Menschen bringen. Jesus sendet. Lassen wir uns senden. Und Jesus Christus versorgt. Auf wunderbare Weise hatte Gott den Elia versorgt. Auch wir dürfen erleben, der Herr beschenkt uns, häufig sogar mehr, als wir brauchen. Denken wir bei Elia. Elia hätte nicht Brot und Fleisch gebraucht, dort am Bach Krit. Er hätte auch nur vegetarisch leben können, nur mit Brot. Es waren keine Veggie-Plätzchen, sondern in der Tat, es war Fleisch sogar. Gott hat ihn mit mehr beschenkt, als es nötig gewesen wäre. Nicht nur Brot. Gott beschenkt uns mit viel mehr, als wir brauchen. Haben wir offene Augen für seine Segnungen? Offene Augen für das, was er uns gibt? Er schenkt uns Kraft. Er schenkt uns die Gesundheit, die wir brauchen. Er schenkt uns die Lebenszeit, die wir brauchen. Er versorgt uns. Auf Gottes Wort hören. Gottes Wort gehorchen. Jesus Christus ganz vertrauen. Uns von Jesus Christus senden lassen und erleben, wie Jesus Christus uns versorgt und uns sicher zum Ziel führt. Was gibt es Schöneres, als in dieser Gewissheit vorwärts gehen zu können? Schwierigkeiten bleiben nicht erspart, aber der Herr ist treu und er trägt uns durch. Und alles, was uns begegnet, dürfen wir ihm sagen, dürfen wir vor ihn bringen und er erhört Gebet. Er führt nicht immer so, wie wir es uns wünschen und vorstellen, aber er führt immer richtig. Haben wir dieses Vertrauen wie Elia? Ja, Elia war halt ein Mann Gottes, war halt besonders ausgerüstet, das können wir vielleicht nicht, tatsächlich. Aber dem Herrn vertrauen, wie die Witwe von Zarephath es tat. Das können wir alle. Und dabei erleben, wie Jesus Christus unser Leben neu macht, uns das Leben schenkt und uns genug schenkt. Uns für den Alltag auch die Ausrüstung schenkt, die wir brauchen. Und ganz besonders auch in allem Trubel, in allen Schwierigkeiten, den Frieden, die Ruhe im Herrn. Die Ruhe, die uns als Kinder Gottes vorhanden ist. Und in dieser Ruhe vertrauen wir dem Herrn und folgen ihm nach und predigen die frohe Botschaft. In dieser Ruhe, mit diesem Frieden erfüllt, gehen wir hinaus und fordern die Menschen auf, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt Heil, es gibt Hoffnung, es gibt Erlösung in Jesus Christus. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dir alles sagen dürfen, was uns beschäftigt und bewegt. Danke, Herr, dass du uns kennst und um alles weißt. Herr, bitte, lass uns so ganz dir nachfolgen, wie wir es bei Elia, wie wir es bei der Witwe von Zarephath gesehen haben, die ganz vertraut haben, bereit waren, auch ganz den Weg des Glaubens zu gehen. Bitte, Herr, bewahre uns davor, dass wir nicht eigene Wege gehen, nicht eigene Wünsche und Vorstellungen haben, weder in der einen noch der anderen Hinsicht, und so auf einen Weg wie Ahab ihn ging rutschen, sondern dass wir einfach unser Leben dir ganz zur Verfügung stellen. Und danke, dass unser Leben in deiner Hand sicher ist, dass unsere Zukunft in deiner Hand hoffnungsvoll ist, dass wir uns freuen dürfen, dass was auch immer geschieht, du bist da und in dir haben wir das Leben für diese Zeit und das ewige Leben. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.
Folgen will ich Jesus dir. Ja, ich weiß, du gehst mit mir. Tief im Frieden hab ich ihn. Du allein weißt den Weg auch für mich. Das ist heller Sonnenschein. Du bist mein.
rasch mit dir alle Wege zu gehen, rasch mit dir.